Ja, ihr Lieben, ich habe heute ein ganz spezielles Thema. Ein ganz spezielles Thema, worüber ich dann auch öfter gebetet habe, weil da verschiedene Dinge drin sind, die mich vor allen Dingen berühren, aber vielleicht euch auch berühren. Ich hoffe, das ist ein Wort für uns alle. Und zwar möchte ich heute mal über Sonntag sprechen. Die große Überschrift ist Sonntag. Und zwar kam ich darauf, weil wir vor einigen Wochen in der Mittwochsbibelrunde über Markus 2, Vers 23 gesprochen haben, wo der Herr durch ein Saatfeld geht und die Jünger, die nehmen von diesen Ähren und essen die. Und das war gar nicht schlimm, das war normalerweise gut vorgesehen, aber das war an einem Sabbat. Und dieser Sabbat, der wurde dann bei uns ein wenig besprochen und wir kamen von dem Sabbat dann auch auf den Sonntag. Weil wir Sabbat haben wir ja heute nicht mehr. Sabbat ist ja ein jüdischer Festtag, würde ich sagen, Ruhetag, und zwar der letzte Tag der Woche. Wir feiern den ersten Tag der Woche. Und dann haben wir auch mal überlegt, und ich jedenfalls habe dann mir die Frage gestellt, gibt es denn irgendwo eine Stelle in der Bibel überhaupt, wo eine Verlegung des Sabbats auf den Sonntag vorgesehen ist? Ich habe gesucht und vielleicht kann mir einer helfen, jedenfalls bin ich da nicht fündig geworden. Es gibt also keine Bibelstelle, die das begründen kann, also dass der Sabbat jetzt plötzlich der Sonntag geworden ist. Die ersten Christen, die hatten die Gewohnheit, am ersten Tag der Woche zusammenzukommen. Finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 7. Sie sind zusammengekommen, um das Brot zu brechen, was wir heute Morgen ja auch getan haben. Und diese Gewohnheit, die hat sich ja bis heute gehalten. Der erste Tag der Woche, Sonntag, das ist der Tag, an dem unser Herr auferstanden ist. Und ich finde, damit beginnt eine ganz neue Zeitrechnung. Die Auferstehung unseres Herrn, das ist ja die großartigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Das ist diese großartige Botschaft, die von den Aposteln und von den Christen dann weiter verbreitet wurde. Und es waren sogar einige von ihnen bereit, als Märtyrer dafür zu sterben, weil die Auferstehung geleugnet wurde. Die Auferstehung ist das Fundament des Christentums. Und wie ich schon sagte, dieser Sonntag, der erste Tag der Woche, diese Auferstehung, die deutet auf einen Neuanfang hin. In unserem christlichen Land, hier in der Bundesrepublik, da ist mittlerweile der Montag der erste Tag der Woche. Das ist irgendwie geändert worden vor einigen Jahren, vor einigen zig Jahren, weiß ich auch nicht. Aber für den Christen ist ja der Sonntag der erste Tag der Woche. Und gut ist ja auch, dass wir den ersten Tag der Woche mit dem Herrn Jesus beginnen können und uns daran erinnern dürfen, dass er für uns in den Tod gegangen ist, uns errettet hat und dass er am dritten Tag auferstanden ist. An diesem Tag hören wir auch das Wort Gottes, was wir jetzt zum Beispiel haben, was ausgebreitet wird und eine Auslegung dazu, die für die vor uns liegende Woche ermuntern soll und erbauen soll. Also die beste Vorbereitung ist das für die neue Woche. Also der Sonntag, das ist der Tag zwischen Samstag und Montag. Jetzt noch ganz kurz, warum Sonntag Sonntag heißt. Der Diensttag hat mit Dienstag oder mit Dienst oder Service gar nichts zu tun. Und der Donnerstag hat mit einem Gewitter oder mit Donner nichts zu tun. Und am Freitag muss trotzdem gearbeitet werden. Und der Sonntag, dieser Name ist ausnahmsweise nicht irreführend. Und zwar, der Sonntag ist tatsächlich der Sonne gewidmet. Auch wenn diese wie heute nicht scheint. Die alten Römer hatten jedem Wochentag einen Gott zugeordnet. Und in diesem Fall war es der Sonnengott Sol. So heißt der Sonntag im Lateinischen Dies Solis, Tag der Sonne, beziehungsweise Tag des Sol. In anderen Sprachen und in anderen Ländern hat sich die Kirche besser durchgesetzt als hier bei uns oder in England, wo ja auch Sonntag Sunday heißt, die gleiche Ursprung. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich und Italien, in Spanien, da heißt das anders. Da heißt zum Beispiel die französische Bezeichnung für Sonntag ist Dimanche, als Tag des Herrn ist das zu übersetzen. Und für Italienisch heißt das Domenica und Spanisch Domingo und auf Griechisch Kyriaki. Hat also alles mit dem Herrn zu tun. Und interessant, da habe ich auch schon häufiger euch davon erzählt, dass das russische Wort für Sonntag Voskresenie heißt, Auferstehung. Und selbst während der dunkelsten stalinistischen Zeit ist das so geblieben. Das heißt, jeder Sonntag, jeder Voskresenie erinnert den russischsprachigen Menschen an die Auferstehung. Jetzt wollte ich euch nicht nur diese Geschichte erzählen, sondern etwas erzählen über drei Sonntage, die wir im Neuen Testament finden. Drei Sonntage, einmal in Jerusalem, einmal in Troas und einmal auf Patmos. Das geht da um Johannes 20, werden wir nachher noch lesen, Apostelgeschichte 20 und Offenbarung 1. In den drei angegebenen Abschnitten des Neuen Testamentes finden wir jeweils drei Gläubige an einem Sonntag, oder besser, wo wir unser Augenmerk drauf richten sollten. Und die Bibel, das heißt, der Heilige Geist, der legt ganz besonderen Wert darauf, dass wir uns das Verhalten und den Zustand der einzelnen Personen anschauen. In Johannes 20, da geht es um Thomas. Wir kennen ihn besser unter Ungläubiger Thomas. In der Apostelgeschichte, in Johannes 20, ja, in Apostelgeschichte 20 geht es um Eutychus und in Offenbarung 1 um Johannes, um den Apostel Johannes. Bei dem Treffen der Jünger in Johannes 20 haben wir zwar noch nicht die Zeit der Gemeinde vor uns, der Heilige Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, das geschah erst 50 Tage später. Das wird ja in Apostelgeschichte 2 genauer beschrieben. Wir finden in diesem Bericht allerdings schon einige Merkmale, einige Momente, die auch für das Zusammenkommen der Gemeinde wichtig werden können. In Apostelgeschichte 20, da finden wir den Apostel Paulus auf seiner eiligen Reise. Er hatte gar keine Zeit, Er war auf der Reise nach Jerusalem, um dort die Gaben, die gesammelt worden sind, zu überbringen. Der kam an einem Montag in Troas an. Und obwohl er in Zeitnot war, weil er, das finden wir in Vers 16 in Apostelgeschichte 20, am Pfingsttag in Jerusalem sein wollte, wartete er 7 Tage in Troas bis zum nächsten Sonntag, um dann mit den Geschwistern Brot zu brechen und das Wort zu verkünden. In Offenbarung 1, da wird uns eine ganz andere Situation vorgestellt. Hier geht es um den Apostel Johannes, der auf Patmos verbannt worden war und am Tag des Herrn dort ganz besonders gezeigt wird. Und das soll auch der Schwerpunkt hier meines Vortrags sein, dass wir anhand dieser 3 verschiedenen Personen, anhand der verschiedenen 3 Situationen, die möglichen Stimmungen an einem Sonntag aufzeigen möchte. Und zwar in Jerusalem, das ist der erste Fall, da gab es ein Zusammenkommen, Zusammenkunft, da fehlte einer, der Thomas. In Troas, da gab es auch ein Zusammenkommen von Gläubigen, aber da war einer anscheinend nicht richtig dabei. Und der kam zu Fall, Eutychus. Und auf Patmos, da ist kein Zusammenkommen der Versammlung als oder Gemeinde zu sehen. Und doch ist da der einsame Apostel Johannes. Und er ist im Geist, er steht da wörtlich, er ist im Geist. Er ist im Geist mit dem Herrn beschäftigt. Johannes. Fangen wir an, die erste Begebenheit uns mal in der Bibel anzuschauen. Und zwar steht das in Johannes 20. Das reingelegt, aber so, Johannes 20, Thomas, auch die Dimus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger in die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glückselig zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich erwähnte schon, dass wir hier kein Zusammenkommen als Gemeinde sehen, aber hier wird hier beschrieben, die Jünger waren versammelt, die Jünger hatten sich versammelt. Es gibt also einen Ort, wo sich Gläubige versammeln und dadurch der Gemeinde nach außen hin einen sichtbaren Ausdruck verleihen. Dann finden wir hier, der Herr kommt und ist in der Mitte. Der Jesus soll und ist und muss der Mittelpunkt des Zusammenkommens sein. Das Ergebnis durch sein Werk am Kreuz ist Friede, der ihm in dieser Gelegenheit geschenkt wurde. Das Ergebnis, die Beschäftigung mit dem Herrn, ist Freude. Die versammelten Gläubigen bekommen in dieser örtlichen Versammlung die Verantwortung zum Binden und zum Lösen, zu der ihnen der Herr die Befähigung gibt, durch das Einhauchen des Heiligen Geistes. Einer von den Jüngern war an diesem ersten Tag der Woche bei diesem ersten Zusammenkommen nicht dabei. Die Bibel berichtet nicht, wodurch Thomas abgehalten worden war. Aus der Unterhaltung der anderen Jünger können wir entnehmen, dass er anscheinend Zweifel an der Tatsache der Auferstehung des Herrn hatte. Ob für Thomas das der Grund war, warum er da nicht hingekommen ist, als die Jünger sich versammelt hatten, wir wissen es einfach nicht. Festzuhalten ist die Tatsache, dass er nach der Unterhaltung mit den übrigen Jüngern am darauffolgenden Sonntag dabei gewesen ist. Wir können ja für uns vielleicht da verschiedene Hinweise entnehmen. Wir lesen nichts davon, dass die Jünger dem Thomas Vorwürfe gemacht haben oder kritisch nachgefragt haben, warum er denn nicht da gewesen ist. Was haben sie getan? Sie haben ihm einfach erzählt, was sie erlebt haben. Sie hatten den Herrn gesehen. Das hatte wahrscheinlich sein Interesse geweckt, dass er dann zwar mit gewissen Vorbehalten am nächsten Sonntag da gewesen ist. Auch heute erleben wir doch, dass einige leere Plätze da sind. Welche Gedanken habe ich dabei? Bin ich zufrieden, dass ich selbst dabei gewesen bin? Empfinde ich mich vielleicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen treuer als die, die nicht da waren? Kritisiere ich vielleicht viel zu schnell, warum sie nicht da gewesen sind, ohne die Gründe zu wissen, warum sie weggeblieben sind? Vielleicht sollte ich besser von dem erzählen, was ich in der Stunde erlebt habe, dass ich den Herrn erlebt habe. Ich möchte nicht dem leichtfertigen Fehlen in den Gemeindestunden das Wort reden. Ich möchte euch nur vorstellen, was in Hebräer 10, Vers 25 steht. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ende des Bibelwortes. Ich bin manchmal zu schnell bereit, vielleicht aus irgendwelchen Gründen ein Zusammenkommen nicht zu besuchen. Aber dann vermisse ich doch die Gemeinschaft mit dem Herrn, der versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich gehe doch dieser Gemeinschaft mit dem Herrn verlustig. Und ich kann auch das geschwisterliche Miteinander nicht genießen. Kann ich nicht öfter Termine auch so legen, dass Freiräume für die Zusammenkünfte der Gemeinde bleiben? Wie lebe ich unseren Jugendlichen und unseren Kindern vor? Wie kann ich denen vorlegen, was die Bedeutung des Zusammenkommens der Gemeinde zum Namen des Herrn und mit dem Herrn in unserer Mitte bedeutet? Sehen diese Jugendlichen und Neubekehrten und Kinder bei mir noch die richtige Priorität? Schon in unserem Bibelabschnitt sehen wir, dass die Botschaft der Jünger den Thomas dazu bewegen zu kommen, am nächsten Sonntag dabei zu sein, dass sie ihnen das Erlebnis erzählten. Wir haben den Herrn gesehen. Wenn wir versuchen, unter der Leitung des Geistes den Herrn groß zu machen, dann werden wir den Herrn erleben, dann werden wir den Herrn sehen und anderen davon auch berichten können. Die nächste Begebenheit, die finden wir in Troas, Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, ab Vers 7, lesen wir mal. Entschuldigung. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann mit Namen Eutychus saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden: Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als sie sich schließlich von ihnen trennten, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Der Apostel Paulus war also auf seiner Reise nach Jerusalem und war 7 Tage in Troas. Offenbar war er erst am Montag angekommen, wollte aber gern gemeinsam mit den Geschwistern den Tod des Herrn verkünden und auch noch anschließend das Wort verkünden, also predigen. Paulus, kann man hieraus schließen, fand die Praxis des Brotbrechens am Sonntag als richtig und angemessen. Es ist anzunehmen, dass die Geschwister sich nicht wie wir uns sonntags morgens treffen konnten, sonntags vormittags treffen konnten, sondern erst in den Abendstunden, das war ja noch kein freier Tag, da wurde ja noch an diesem Sonntag gearbeitet. Nach dem Brotbrechen legte der Apostel Paulus das Wort aus, predigte, und unter den Geschwistern war wohl einer, der nicht so ganz dabei war, oder? War einfach müde von der Arbeit des Tages. Er schlief ein. Und wir können ja auch sagen, und ich spreche von mir selbst, wem ist es denn nicht schon mal, bei wem ist es nicht schon mal vorgekommen, dass er müde geworden ist bei einer Predigt, wenn er tagsüber gearbeitet hat oder in einer Gebetsstunde, dass er ja eingeschlafen ist. Was können wir denn hier aus diesem Bericht lernen? Ich würde sagen, Eutychus, der saß am Fenster an der Grenze zwischen drinnen und draußen, zwischen hell und dunkel und zwischen Wärme und Kälte. Und vielleicht können wir da auch sagen, dass ein Aufenthalt in einem Grenzgebiet gefährlich ist. Und wir sollten nicht nur körperlich anwesend sein in einer Gemeindestunde, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Wir sollten nicht mit halbem Herzen da sein und an andere Sachen denken, nur um der Pflicht zu genügen, sitzen wir hier. Nein, wenn unser Herz unbeteiligt ist, geht das Interesse weitgehend verloren. Eutychus fiel. Er kam zu Fall und er lag da wie tot. Kann doch sein, dass in geistlicher Weise, wenn Geschwister da sind, dass sie auch zu Fall kommen können. Und so wie Paulus hier reagierte und wie Paulus sich dessen annahm, der da gefallen war, da können wir wirklich für uns daraus lernen. Der Paulus ging, zuerst liefen natürlich die Geschwister runter, schauten nach, was passiert war. Paulus ging mit ihnen runter. Und dass er mit runterging, das redet doch so von Mitleid tragen. Das ist doch die richtige Haltung, die wir haben sollen, wenn jemand zu Fall gekommen ist oder wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Dass wir die richtige Haltung zeigen, Mitleid tragen, so etwas passiert ist. Paulus fasste ihn an. Ausdruck des Mitgefühls mit dem Gefallenen gegenüber. Das ist ganz wichtig, wenn wir Geschwistern helfen wollen. Wir müssen Mitgefühl haben. Wir müssen dabei sein. Paulus beruhigt dann auch die Geschwister. Es ist sogar ganz wichtig in der Gemeinde, wenn Geschwister da sind, die sich bemühen, in ausgewogener Weise über diese Dinge zu sprechen und ruhig werden zu lassen. Wie gut ist es für eine Gemeinde, wenn durch Gottes Gnade wieder alles in Ordnung kommt? In Vers 12 hatten wir gelesen, dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Jetzt kommen wir zur letzten Passage über Sonntag, und zwar, die steht in Offenbarung 1, lesen wir ab Vers 9, ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündet und für die Botschaft von Jesu eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, von Gottes Geist ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl: Schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle. Wieder Sonntag auf Patmos, eine ganz besondere Art, die wie der Apostel Johannes diesen Sonntag verbringt. Nicht in einer Gemeinde, sondern er ist allein, weil er in der Verbannung ist. Und interessant ist diese Ausdrucksweise. Es ist, das kann man in der Elberfelder denn nachlesen, es ist der dem Herrn gehörende Tag. Der Sonntag, wie ich schon erwähnte, ist der Auferstehungstag unseres Herrn. Der Auferstehung ist ja der Beweis seines vollbrachten Werkes und die Annahme seines Werkes durch Gott, den Vater. Wir dürfen dankbar sein, dass wir hier in unserem Lande von der Regierung diesen freien Tag noch eingeräumt bekommen. Und für die meisten ist der Tag ja auch arbeitsfrei. Und Johannes befand sich hier auf Patmos am Ende seines langen Lebens. Man nimmt an, dass er 90 Jahre alt geworden ist. Und er wurde einfach dahin verbannt, wie wir ja auch gelesen haben. Er schrieb hier auf Patmos sein Evangelium, schrieb auch seine drei Briefe dort und auch die Offenbarung. Er hatte sehr wahrscheinlich, und er war ja dabei in dem Kreis der Jünger, was wir ja in Johannes 20 gefunden haben, als sie den Herrn erlebt haben. Und der war auch am Pfingsttag dabei, als der Heilige Geist auf die Gemeinde herabkam, auf jeden einzelnen Gläubigen sich niedersetzte. An diesem Sonntag wohnt der Heilige Geist ja in jedem Gläubigen. Seit diesem Sonntag wohnt der Heilige Geist in jedem wahren Gläubigen und auch in der Gemeinde. Viele weitere Sonntage sind einfach noch vor uns, wo wir das erleben können. Und der Johannes, dieser Apostel Johannes, der hat doch sehr wahrscheinlich viele Sonntage mit den Geschwistern erlebt. Der wurde ja auch als Säule der Gemeinde der dortigen Versammlung in Jerusalem angesehen. Steht in Galater 2, Vers 9. Anscheinend wurde er ja dahin verbannt, weil er vom Herrn erzählte und nicht aufhören konnte, von ihm zu erzählen. Und dieser doch betagte alte Mann verbringt seinen Sonntag an dem Tag des Herrn im Geist. Auch wenn er sich nicht mit Glaubensgeschwistern versammeln konnte, so war er doch im Geist. Was wird er da gedacht haben? War er vielleicht mit den Gedanken bei den vielen Geschwistern, die sich an diesem Sonntag in den ihm bekannten Versammlungen und Gemeinden versammelte? Aber das wissen wir nicht, aber er war auf jeden Fall mit dem Herrn beschäftigt. Er war mit seinen Gedanken bei dem Herrn. Und hier wird etwas, wenn wir das Wort gelesen haben, da wird so etwas, ein gewisses Entrücktsein beschrieben. Der Herr musste ihn völlig aufnahmebereit machen für diese gewaltigen Dinge, die er jetzt zu sehen bekommen sollte, um die Offenbarung aufzuschreiben. Aber aus dieser grundsätzlichen Haltung des Johannes, da möchte ich für meinen Fall jedenfalls lernen, dass es mir nicht, wenn es mir nicht möglich sein sollte, die Versammlung zu besuchen, dass ich doch am Tag des Herrn, an seinem Auferstehungstag, an ihn denke. Es können doch sehr unterschiedliche Umstände sein, die das unmöglich machen, dass ich zur Gemeinde gehe. Aber wichtig ist ja auch meine innere Haltung. Meine innere Haltung zum Herrn. Empfinde ich überhaupt noch etwas, dass es nicht in Ordnung ist, wenn ich nicht zur Gemeinde gehe? Ich muss mir einfach immer wieder bewusst machen, dass ich die Verheißung der Gegenwart des Herrn bei keiner anderen Gelegenheit habe, als nur wenn zwei oder drei versammelt sind, Gemeinde lasse ich mal weg. Den Herrn erleben und zu fühlen, dass er da ist und dass ich ihn heute noch erfahren kann, sollte doch jedenfalls für mich, vielleicht auch für dich, Motivation genug sein, nicht zu versäumen, das, was Segen bedeutet. Und denken wir auch daran, wie unsere Haltung, die innere und die äußere, unweigerlich Eindrücke macht auf die jüngeren Geschwister, auf Jugendliche und Kinder. Zum Schluss möchte ich noch ein Wort lesen aus Kolosser 3, Vers 15 bis 17. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben, und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gott des Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.